Ja, wenn ich nach Gummersbach komme, bin ich immer gespannt, ob ich das Thema, das ich mir vorgenommen habe, auch weitergeben kann. Und es ist mir schon einige Male passiert und auch durch das Gebet von Werner ist mir klar geworden und diese wunderbare Betrachtung der Liebe des Herrn, die uns ja in der ersten Stunde in der Regel immer beschäftigt, aber heute doch sehr, sehr stark betont wurde in den verschiedenen Bibelstellen, und ich habe mich auch gefreut über die Stelle mit der roten Kuh aus dem Alten Testament. Das hört man also sehr selten, fast ja ausgezeichnet im Hinblick auf das Opfer unseres Herrn, dass ich mir gesagt habe, du solltest heute mal über ein Thema sprechen, über das du noch nie gesprochen hast, aber viel nachgedacht. Nämlich in Verbindung mit der Liebe des Herrn, Epheser 3. Und ich möchte versuchen aufzuzeigen, wie diese Stelle, die wir jetzt lesen wollen, die Klammer ist, auch der absolute Höhepunkt des Epheserbriefes, von der aus dann auch die Dienste, die Werner gerade im Gebet angesprochen hat, und die Ausübung der Gaben geschieht. Von der Liebe des Herrn, die uns da vorgestellt wird. Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Das ist der großartige Abschluss des ersten Teils des Epheserbriefes, wo uns aufgezeigt wird in wirklich einzigartiger Weise, was wir in Christus sind. Versetzt in die Himmelswelt, was Gott uns in ihm alles geschenkt hat. Und der zweite Teil, der also in Kapitel 4 dann beginnt, den könnte man kurz beschreiben mit werde, was du bist. Was wir sind in Christus, die ersten drei Kapitel, darüber werde ich natürlich einiges sagen. Aber dann auch, was das bedeutet, entsprechend diesem Adel, diesem himmlischen Adel, den wir vom Herrn bekommen haben, auch zu leben. Und die Geschenke, die der Herr uns gibt, durch sein Wort, durch die Verbindung mit ihm, durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, diese Geschenke auch sich auswirken zu lassen in der Praxis, in unserem Alltag. So in etwa, denke ich, wird das so werden, was wir jetzt hören aus dem Epheserbrief. Und ich gebe so einen kleinen Überblick zunächst einmal, wo dann diese herrlichen Verse von der Größe der Liebe des Herrn eingebettet sind. Kapitel 1 haben wir wahrscheinlich schon öfters gehört, ab Vers 3, sehr beliebter Abschnitt, über unsere Zukunft, was Gott mit uns vorhat, ausgehend aus der Vergangenheit, was er aus uns schon gemacht hat. Und Kapitel 1 gipfelt dann am Ende, und dann sind wir mitten wieder in unserem Thema, in diesem Ausspruch, dass der Herr Jesus die Fülle von allem ist. Und dann heißt es, und er hat ihm als seiner Fülle die Versammlung gegeben. Also wir würden es nicht glauben, wenn es in der Schrift stände. Die Versammlung des lebendigen Gottes, du und ich, wir dürfen zu seiner Fülle beitragen. Ihm, dem alles gehört. Seine Fülle ist die Versammlung. Das sprengt unser Vorstellungsvermögen, wenn wir uns damit einmal beschäftigen, was das bedeutet. Und dann kommt im nächsten Vers, was wir eigentlich waren. Tot in Sünden und Übertretungen. Ohne Gott, ohne Hoffnung. Aus denen er seine Fülle gemacht hat. Was für ein Unterschied. Ganz weit unten waren wir und nach ganz oben werden wir katapultiert, wenn man das so sagen darf, durch die Liebe, durch den Ratschluss Gottes. Das Kapitel 1 am Schluss und Kapitel 2 zu Beginn. Und dann ist von der großen Barmherzigkeit Gottes die Rede. Dann die Errettung. Durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Und in der alten Elberfelder, das hat man leider in der revidierten etwas geändert, in der alten steht auch noch, denn wir sind sein Werk. Das passt so gut zu den Werken, ne? Die uns nicht retten, aber wir sind Gottes Werk. Geschaffen zu guten Werken, die er zu vorbereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln. So, und das ist der erste Abschnitt von Kapitel 2. Und dann kommt etwas, was Paulus dann entwickelt, bis zu diesen Versen, die wir gelesen haben, nämlich dieses Geheimnis, was im Alten Testament total unbekannt war. Die Gemeinde als Leib des Christus, nämlich Heiden, bei uns Nationen, aber die Heiden sind damit gemeint, und Israel, sofern sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, bilden einen neuen Leib. Und davon haben wir heute Morgen Ausdruck gegeben. Der neue Leib, der entstand dadurch, dass der Herr seinen Leib in den Tod gegeben hat. Wir, die vielen, ein Leib in Christus. Das wird dann in Kapitel 2 zunächst einmal entwickelt, in Verbindung mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und dann wird es noch weiter entwickelt, dass auch die Engel darüber staunen, über dieses Geheimnis, wie das jetzt möglich ist. Bis dahin die Welt in Revolte gegen Gott. Jeder tat, was ihm gefiel und hackte auf dem anderen rum. Und jetzt sind plötzlich, ich merke das besonders in Afrika, ich kann das euch gar nicht lebendig genug schildern, wenn ich nach Afrika reiste, aus dem Flugzeug dann stieg und dann standen dann die Schwarzen dort, Brüder und Schwestern, holt mich dann ab. Ja, die sahen ja völlig anders aus wie wir, ja. Aber wir umarmten uns und hatten Freude miteinander und haben uns anerkannt. Keiner hat sich über den anderen gestellt. Wir waren einfach überwältigt von dem, was der Herr aus uns gemacht hat. Aus den vielen, aus den unterschiedlichen, aus denen, die natürlich von der Natur her eigentlich uns Weiße hassen müssten, wenn ich an den Sklavenhandel denke, wo wir ja furchtbar schuldig geworden sind, an den Afrikanern. Aber durch das Blut Christi sind wir versöhnt, haben wir denselben Herrn, dasselbe Ziel. Und da wurde das besonders deutlich. Hier können wir das so im Geiste verwirklichen, ja, mit unseren Geschwistern in der ganzen Welt verbunden. Dieser Gedanke wird eben in Kapitel 2 bis Kapitel 3, Vers 13 entwickelt. Und dann heißt es, deshalb beuge ich meine Knie. Hier kommt die Reaktion des Paulus. Er hat zuerst einen Gedanken entwickelt, in verschiedenen Facetten uns vorgestellt, wie groß die Liebe des Herrn ist, die Position, in die er uns gebracht hat und noch bringen wird, all diese Dinge. Und Paulus macht jetzt deutlich, das muss zu einer Reaktion führen. Das kann mich doch nicht gleichgültig lassen. Das ist doch etwas, was das Herz bewegt, den Verstand erleuchtet und uns wirklich zu einer Bewegung verhilft, ja, wo wir eigentlich nur noch niederfallen können vor unserem Herrn. Ich beuge meine Knie, Zeichen der Anbetung, der Unterwürfigkeit, des Aufschauens zum Herrn. Und interessant auch die Formulierung, er beugt seine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hätte ja auch sagen können, vor meinem Herrn, wäre ja auch richtig gewesen. Beides wird ja in der Heiligen Schrift beschrieben, das Gebet zum Vater einerseits und das Gebet zum Sohn. Ist beides durchaus biblisch. Aber die Bibel macht auch deutlich, dass alles beginnt mit dem Plan des Vaters. 1. Korinther 8 zum Beispiel. Ein Gott und Vater, von welchem alle Dinge sind. Und ein Herr Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind. Er ist das Mittel, wenn man das überhaupt so sagen darf, das Gott gebraucht, um seinen Plan zur Ausführung zu bringen. Und diese Liebe des Herrn hat ihren Ursprung in seiner Liebe zum Vater. Ich bin gekommen, sagt er, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun, Hebräer 10. So wie ich den Vater liebe, der Vater mich liebt, sagt er, sollt ihr auch einander lieben. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, was das für Konsequenzen hat für das Miteinander. Also, und ihr Lieben, ich glaube, jeder Dienst, den wir für den Herrn tun, beginnt hier, dass wir unsere Knie beugen. Ob das jetzt buchstäblich geschieht, oder ob es die Herzenshaltung ausdrückt, das ist jetzt nicht so entscheidend. Aber aus dem Staunen heraus, was Gott getan hat, aus diesem wunderbaren Werk der Erlösung mit all den Ergebnissen, die uns ja im Epheserbrief zu einem großen Teil mitgeteilt werden. Das heißt, dass wir erkennen, dem Herrn zu dienen, Gott zu dienen, ist ein Vorrecht. Und wir können es nur, weil er uns den Weg bereitet hat. Weil er uns an die Hand nimmt. Weil unser Herr uns vorausgeht. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Familien ein, hier im Himmel und auf Erde und so weiter. Das ist jetzt nicht in erster Linie ein lehrmäßiger Vortrag, den ich hier halte, wenn ich auch hoffe, in der Lehre einigermaßen einige Hinweise geben zu können. Aber es geht mir vor allen Dingen um Auswirkungen für unser Leben, auch für die Versammlung hier. Was das, welcher Ansporn dahinter ist, von dem Werk des Herrn. Ja, alles geht von ihm aus. Das, denke ich, macht der Text deutlich. Das wollen wir festhalten. Und dann wird der Vater gebeten, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ein sehr inhaltsreicher Satz. Von Gott muss es ausgehen. Es geht von ihm aus, wenn wir uns ihm öffnen. Hier möchte ich Römer 6 zitieren. In Verbindung mit der Taufe, die dort beschrieben wird, was die bedeutet, spricht Paulus in Römer 6 von dem Problem mit der in uns wohnenden Sünde, wie wir damit umzugehen haben und wie das neue Leben, das da anklingt, sich entfalten kann. Und da sagt er in Römer 6, wie ihr früher eure Glieder der Ungerechtigkeit zur Verfügung stelltet, so stellt eure Glieder jetzt Gott zur Verfügung, damit er sie gebrauchen kann. Das ist es. Wenn Gott nicht beginnt, ist alles umsonst. Ne, steht schon in Sprüchen. Wer der Herr nicht baut, bauen umsonst die Arbeiter. Aber er beginnt nur, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und das ist im Epheserbrief an vielen Stellen, wird das sehr deutlich. Wir sind Gottes Mitarbeiter, wir arbeiten zusammen. Gott arbeitet und wir arbeiten. Aber der Ursprung ist immer von Gott. Unsere Sache ist, dass wir ihn nicht hindern, dass wir ihn wirken lassen. So, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Aha, davon geht's aus. Gott steht alles zur Verfügung und er will uns beschenken. Mit Kraft. Wodurch? Durch den Heiligen Geist. Und wo? Im inneren Menschen. Paulus schreibt an einer Stelle, wenn der äußere Mensch auch verfällt, da brauchen wir uns ja nur anzuschauen, einige von uns sehen nicht mehr so aus wie vor 50 Jahren, meine Person mit eingeschlossen, wird der Innere doch, sagt Paulus an anderer Stelle, täglich erneuert. Das ist Gott, der das tut, durch seinen Geist. Und wenn wir jetzt Lehre jetzt austauschen würden, würden wir natürlich über das Wirken des Geistes jetzt etwas sagen, wie der Herr das im Johannesevangelium erklärt. Das lassen wir mal außen vor, weil wir ja auch mit der Zeit einigermaßen zurechtkommen wollen. Also, aber auch hier wird deutlich, Gott der Vater, Gott der Sohn, der Geist nämlich, und jetzt kommt der Gott der Geist, jetzt in dem Geist, und jetzt kommt Gott der Sohn. Das heißt, die Dreieinheit Gottes wirkt in uns auf verschiedene Art und Weise, aber immer mit demselben Ziel, dass wir Menschen werden, die Gott gebrauchen kann. Dass wir Menschen werden, in denen Christus sichtbar wird. Dass wir attraktiv werden im geistlichen Sinne für Menschen, die zum Beispiel Frieden suchen, Ruhe, denen die Angst genommen wird in dieser Epidemie oder Pandemie, ja, die gelassen reagieren, weil sie wissen, es kann mir nichts geschehen, als was er nicht hat ersehen und was mir dienlich ist. Wir dürfen dem Herrn vertrauen. Also durch den Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ah. Wenn man mit den Zeugen Jehovas zu tun hat, die leuchten ja die Dreieinigkeit oder Dreieinheit oder Dreifaltigkeit. Auf jeden Fall, dass der eine Gott in drei Personen sich offenbart hat. Das können die sich nicht vorstellen. Das ist so eine der Stellen, wo wir, die wir auch zitieren können, wenn wir sagen, seht mal, diese drei Personen, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, wirken zusammen. Und es ist interessanterweise auch, wenn die drei Personen genannt werden, ist es nicht immer diese Reihenfolge. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir sprechen ja beim Heiligen Geist immer von der dritten Person der Gottheit. Und das hat dann so irgendwie den Beigeschmack, dass es innerhalb der Gottheit auch eine Hierarchie gibt. Ja, der Vater ist größer als der Sohn größer als der Heilige Geist. Es gibt zwar Bibelstellen, die in diese Richtung gehen, aber wenn wir die uns genau anschauen, sind sie in Verbindung mit der besonderen Sendung, wo der Sohn sich senden lässt, unterstellt er sich dem Vater. Ne? Ich kann nichts aus mir selber tun, sagt er, sondern nur, was der Vater mir sagt oder was er mir zeigt, das tue ich. Und wenn der Sohn den Heiligen Geist sendet, dann sagt er in Johannes, auf dem Obersaal, in den Kapiteln 14 und 15 vor allen Dingen, spricht er vom Geist, er wird nicht aus sich selber reden, sondern er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, sagt er vom Heiligen Geist, nicht sich selber. So wie der Sohn gekommen ist, um den Vater zu verherrlichen, als er hier auf der Erde war, so ist der Heilige Geist jetzt auf der Erde, um den Sohn zu verherrlichen. Aber die Reihenfolge ist öfters unterschiedlich, um deutlich zu machen, wenn alle drei Gott sind, dann sind sie alle drei vollkommen. Und dann gibt es keine Abstufung im Hinblick auf die Gottheit, wohl im Hinblick auf die Sendung. Und das macht uns natürlich die, die da sich haben senden lassen, um das Volk zusammen, das Volk Gottes, jetzt der Heilige Geist, ja, wie der alte Knecht des Abraham, dann die Rebekka da durch die Wüste zu seinem Herrn da führt. So der Heilige Geist uns jetzt durch diese Welt als Wüste. Ganz besonders groß. Sie erniedrigen sich um des Werkes willen, dass Gott verherrlicht wird in uns. Und dann heißt es, der Christus wohnt in unseren Herzen durch den Glauben. Nur in dem Maße, wie wir im Glauben leben. Und im Glauben leben heißt sich auf Gottes Wort verlassen und Gottes Wort tun. Gottes Wort vertrauen. Durch Gottes Wort die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn suchen im Gebet. In der Gemeinschaft der Kinder Gottes, in unseren Gesprächen und so weiter, ja, wohnt er in uns, kommt nicht nur so gelegentlich auf uns wie im Alten Testament. Er wohnt in uns natürlich durch den Heiligen Geist. Und da wird ein Ergebnis gezeigt, wie auch eine Voraussetzung, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Hier steht nicht, worauf sich die Liebe konzentriert. Das kommt im Laufe des Epheserbriefs, wird das dann noch behandelt. Und ich denke, dass hier die Liebe allumfassend gemeint ist. Und dass sie beginnt mit der Liebe zum Vater und mit der Liebe zum Sohn. Aber ihre Auswirkungen hat in der Liebe auf Gottes Volk, und auch in der Liebe zu den Verlorenen, dass wir die nicht vergessen. Heute kamen wir mal wieder von unten angefahren, sind durch Rebbelrot aufgewachsen bin. Und da habe ich das wunderschöne Schild gesehen hier. Ich weiß es nicht genau, ich glaube hier hinter, hier so, ja genau. Da habe ich mich gefreut. Das ist genau richtig, ein wunderbares Zeugnis. Lasst euch versöhnen mit Gott, ne? Das steht doch da. Ja, wir haben einen Auftrag an die Welt, aber wir können diesen Auftrag nur ausüben, wenn diese Liebe Gottes uns erfüllt. Und die Liebe des Herrn, wenn wir staunen immer wieder neu, was der Herr getan hat und dankbar sind, dass wir dazugehören dürfen. Darüber wollen wir noch einige Gedanken hören. Also, in Liebe gewurzelt und gegründet. Es ist schade, dass man nicht so viel Zeit hat. Da könnte man natürlich einiges drüber sagen. Was das heißt, gewurzelt, ne? Da haben wir die organische Verbindung mit dem Herrn. Ne? Eine Wurzel ist ja in Verbindung mit Pflanzen. Und gegründet, da haben wir das Fundament mit dem Haus Gottes und manches andere mehr. Nur das so nebenbei bemerkt. Damit ihr völlig zu erfassen vermögt, mit allen Heiligen. Aha. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Geschwistern, diese allumfassende Liebe, soll uns das Herz öffnen und das Glaubensauge Licht machen für die Liebe des Herrn. Uns einen Zugang zu vermitteln, zu dieser Liebe, von der Paulus dann sagt im nächsten Vers, dass sie alle Erkenntnis übersteigt. Das heißt, wir ergreifen immer nur einen Zipfel davon. So wunderbar das ist, und ich muss sagen, die erste Stunde hat mich schon sehr berührt, war sehr dankbar dafür, für die verschiedenen Bibelstellen, diese herrlichen Lieder, die wir gesungen haben, die Liebe des Herrn. Je mehr uns das erfüllt, und wir können also den Brüdern vom 19. Jahrhundert gar nicht dankbar genug sein, dass sie das von Anfang an so eingeführt haben, jeden ersten Tag der Woche, mit dem Brotbrechen. Das gibt es sonst nirgendwo in der ganzen Welt. Ist mir auf jeden Fall noch nicht begegnet, außer in der Brüderbewegung. jeden ersten Tag der Woche, diese Erinnerung an die Liebe des Herrn, dass wir das einfach nicht vergessen, das ist das alles Entscheidende. Und wir sollen es erfassen, was wir nicht erfassen können. Aber immer mehr eindringen, dieses Meer der Liebe, das wir von allen möglichen Seiten ja betrachten können, gibt ja jede Menge Hinweise dafür. Und zwar mit allen Heiligen. Ich mache das ja hier wohl nicht groß erklären, dass wir nicht alle Heiligen feiern, ja, am 1. November, sondern dass wir hier alle, sofern wir den Herrn von Herzen angenommen haben, Heilige sind, Heilige und Geliebte. Und ich finde das sehr schön im Epheserbrief, wenn einerseits persönlich man auch angesprochen wird, das wird im 4. Kapitel, werde ich ein, zwei Verse vielleicht noch nennen, ganz persönlich, dann aber auch der Blick immer wieder geweitet wird darauf, dass wir ja nicht alleine sind. Wir sind ja mit anderen zusammen und wir dürfen manches eben auch gemeinsam tun. Und zwar mit allen Heiligen, ihr Lieben. Das ist ja das, was uns vor 50 Jahren bewegte, uns zu trennen von unserer Verwandtschaft und Bekanntschaft und den liebgewordenen Gläubigen, weil das dort nach unserem Empfinden verkürzt war. Die Liebe zu allen Heiligen. Was nicht heißt, dass wir alles gut heißen bei anderen. Aber dass wir nach Möglichkeiten suchen, ihnen zu dienen in Liebe. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Diese Liebe, die wir selber empfangen haben, eben zum Beispiel auch im Reichtum seines Wortes. Wir sind also von der Lehre her, sind wir reich beschenkt. Das brauche ich ja dem Werner nicht zu erzählen hier. Und auch manchen anderen unter uns. Aber dass wir das dann weitergeben, ob das nun in Büchern geschieht, wie bei dir, oder in Vorträgen oder in persönlichen Gesprächen, ist so unterschiedlich. Aber nicht für uns behalten, diesen Schatz, auch den anderen, in anderen Kreisen zum Beispiel, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, mit allen Heiligen erfassen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Also, hier werden sogar vier Dimensionen genannt. Das können ja mal die Brüder darüber nachdenken, wie man das erklären kann. Ja, normalerweise hat man ja drei. Und ich lasse das mal so stehen, aber eins können wir auf jeden Fall festhalten. Paulus will hier deutlich machen, wenn es um die Liebe des Herrn geht, da können wir so weit gehen, wie wir wollen. Ja, die Breite. Oder so hoch. Oder so tief. Wir werden das Ende nicht ausloten können. Im Gebet wurde das auch gesagt, von dieser unendlichen Liebe. In alle Ewigkeit wird uns das zum Staunen bringen und zur Anbetung. Die Liebe des geschlachteten Lammes. Zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ja, worin besteht denn das Erkennen darin? Dass wir es eben nicht erkennen können. Nur einen Teil. Diese unfassbare Liebe des Herrn. Aber Paulus will deutlich machen, wir wollen nicht damit warten, bis wir beim Herrn sind. Wir wollen jetzt schon damit anfangen. Und ich sage noch einmal, diese Stunde, diese sogenannte Anbetungsstunde, also Stunde des Brotbrechens, wo wir zusammenkommen, mit Schwerpunkt Anbetung, ist so eine Möglichkeit, wo uns das immer wieder groß wird. Und wenn wir das, was wir dann hier erleben, so empfinden im Herzen an Dankbarkeit, an Staunen, dann mitnehmen in den Alltag, und versuchen auch jeden Tag neu uns so mit dem Herrn zu beschäftigen, auch wenn wir nicht jeden Tag das Brot brechen, aber das, was das beinhaltet, uns immer wieder neu lebendig wird. Dann, ihr Lieben, dann haben wir diese Energie, diese Triebfeder, jetzt auch für den Herrn tätig zu werden. Aber damit keiner meint, dass wir das alles aus eigener Kraft können, kommt noch dieses Dem aber. Das ist ja direkt Anbetung, die hier dann geschieht, ja. Der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Da haben wir wieder diese Kraft, die in uns wirkt, durch den Heiligen Geist. Und Gott bewirkt es bei denen, die ihn darum bitten, die sich dessen bewusst sind, wir können das nicht aus eigener Kraft, aber er kann mehr und mehr diese Liebe, seine Liebe zu uns, in uns lebendig machen, damit aus seiner Liebe zu uns unsere Gegenliebe sich entwickelt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hatte. Tja, ich ermahne euch nun, da steht ein Wort im Griechischen, das kann man auch mit ermuntern übersetzen. Das ist nicht jedes Mal der Fall, aber es ist interessant, gerade wenn es darum geht, um Verwirklichung eines Geschenkes, das in unser Leben hinein sich bemerkbar macht, dass oft dieser Ausdruck gebraucht wird, der beides bewirkt. Ermuntern für die, sagen wir mal von der Temperamentslehre her, für die Stoiker, die zu nichts zu bewegen sind und so weiter, dass die mal endlich mal in Bewegung geraten und sich von dieser Liebe erfüllen lassen. Und ermahnen, das ist für die Impulsiven und so weiter, dass sie daran denken, dass das Erfülltsein mit der Liebe Gottes, dass wir das nicht verwirklichen, zum Beispiel mit der Freundesliebe, so schön sie sein kann. Aber es ist nicht dasselbe. Sondern die Liebe, die den Vater verherrlicht, staunt über den Vater, staunt über den Sohn, die Liebe, die der Vater für uns hat, über die wir nachdenken, und die Liebe des Sohnes. Dazu müssen wir aufgefordert werden, damit wir würdig wandeln der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und dann kommt ein Zusatz, der ganz wichtig ist. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Wir werden hier wieder auf die Füße gestellt. Ich war ja früher öfters in diesen Freizeiten von dem Bruder André in der Schweiz. Und wenn ich dann zurückkam, dann sagte meine Mutter, so jung, wird jetzt erstmal wieder vernünftig, ja. Wir hatten da so viel erlebt, ja, auch wenn wir da aus unseren Einsätzen da in der Pfalz kamen, das war auch so ähnlich, ja. So die Gegenwart des Herrn, jetzt kommt der Alltag. Wie sieht's da aus? Ja, das kann weitergehen, aber wir sollen daran denken, was bist du, was hast du, was du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Das heißt, diese Liebe, in der wir wirken möchten, dass wir nie vergessen, es ist ein Geschenk. Gott hat uns angenommen, er hat uns alles geschenkt. In dem Geliebten heißt es an einer Stelle. Und wenn uns das klar ist, dann werden wir nicht von oben herab, so gönnerhaft vielleicht, mit anderen Gläubigen umgehen, sondern wir werden auch andere Gläubige, ob die jetzt hier zur Versammlung sich zählen oder auch woanders beheimatet sind, wie wir das werden, ist ja unterschiedlich, aber ich sage nur mal grundsätzlich, auch woanders beheimatet sind, aber sie haben den Herrn angenommen, wir werden sie nicht von oben herab behandeln, sondern wir werden sie sehen als ein Geschenk des Vaters an den Sohn und auch an uns, wenn wir so wollen. Weil wir nämlich alle einander brauchen. Keiner ist überflüssig. Und das macht der Epheserbrief auch sehr, sehr deutlich. In 1. Petrus 4 wird das ganz besonders klar gemacht. Da ist von dem Dienst der Rede mit der helfenden Hand, wenn jemand dient, als aus der Kraft, die Gott da reicht, haben wir die Kraft wieder. Und wenn jemand spricht, redet, ja, als Aussprüche Gottes. Für beide Dienste, die Wortdienste, die von hier aus geschehen vielleicht, oder auch in der Seelsorge, wie auch die diakonischen Dienste, wenn ich das so bezeichnen darf, brauchen wir Gott selber als unseren Helfer. Nicht aus eigener Kraft. Und das führt uns in die Demut. Denn der Demütige erwartet nichts von sich selber, sondern alles vom Herrn. Ja, und dann einander ertragende Liebe. Das klingt was wie so irgendwie so ein Wasserguss oder so. Wieso steht das denn noch hier? Das ist doch selbstverständlich. Naja, da brauche ich uns ja nicht hier groß erklären, dass das offensichtlich nicht immer so ganz selbstverständlich ist, dass man einander ertragen muss, weil eben die alte Natur noch da ist, die sich oft sehr mühsam, mühselig erweist im Hinblick auf göttliche Dinge, die sie ja in keinster Weise annimmt und uns oft stört. Und da brauchen wir Liebe zueinander, das zu ertragen, verbunden mit der Hoffnung, dass der Herr im Bruder und in der Schwester sein Werk hat und diese alten Anhängsel, die da noch vorhanden sind von der alten Natur, mit der Zeit verschwinden. Oder auf jeden Fall nicht mehr so stark sein Leben oder ihr Leben bestimmen, dass es Fortschritte gibt. Aber einander ertragen. Ja, wie können wir denn einander ertragen? Das erklärt Paulus den Galatern. In Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und also erfülle das Gesetz des Christus. Indem wir Lastenträger werden, und das können wir nur, wenn wir den Bruder oder die Schwester kennenlernen, damit wir wissen, welche Last sie hat. Damit wir diese Last erkennen, sie mittragen, ertragen wir einander in Liebe. Also von der Lehre ist das ganz einfach, ja, das kann jeder verstehen. Aber sind wir bereit, das zu praktizieren? Wir werden es bereit sein, in dem Maße, wie wir erkennen, dass jeder Bruder und jede Schwester ein ganz kostbarer Gegenstand, ja, Gegenstand kann man eigentlich nicht sagen, ein kostbarer Schatz sind für den Herrn. Für jeden Einzelnen hat er sein Leben gelassen. Wenn wir uns bemühen, in dieser Hinsicht einander anzunehmen, einander zu erkennen und nicht mehr den Wert einer Person bemessen daran, ob sie jetzt öffentlich irgendwo in Erscheinung tritt, sondern Gegenstand der Liebe des Herrn ist, in der Weise, ihr Lieben, ertragen wir in Liebe und befleißigen uns, die Einheit des Geistes zu bewahren im Bande des Friedens. Nicht herzustellen, die Einheit des Geistes ist vorhanden. Es ist nicht von der Einheit des Leibes hier die Rede. Die Bibel kennt diesen Ausdruck nicht, Einheit des Leibes. Sie spricht aber von dem einen Leib. Und der ist unzerstörbar. Das, was davon sichtbar wird in den einzelnen Versammlungen, das hat Satan zerstört und zerstört es immer wieder, seit 2000 Jahren. Aber der Leib, die echten Kinder Gottes, nur die bilden den Leib. An den kann der Teufel nicht heran. Der ist unzerstörbar. Und ihr Lieben, das zu bewahren, im Bande des Friedens ist eine ganz große Aufgabe auch für uns. Dass wir uns nicht entmutigen lassen wegen all der Spaltung, die wir ja auch leider in letzter Zeit auch erlebt haben. Ihr hier, wie auch in Waldbröl. Sehr entmutigend. Aber nicht zu vergessen, wer dem Herrn gehört, der ist nach wie vor ein Glied am Leibe Christi. Und wenn wir Glieder am Leibe Christi begegnen, unabhängig davon, wo sie sich versammeln, sollten wir das sofort als Auftrag sehen, ihnen zu dienen. Ich kann euch sagen, das hat mein Leben mit großer Freude erfüllt, überall wieder Kinder Gottes zu sehen. Wenn ich jetzt sehe, was durch die Bibelkurse, ich freue mich ja auch, ich sehe ja auch die Zusammenjournale da hinten, liegen ja noch ein paar aus, ne? Wer es noch nicht mitgenommen hat, soll das bald tun. Wenn man dann liest, wie der Herr wirkt, auf diese einfache Weise, das ist ein ganz einfacher Dienst. Die Wycliffe-Bibelübersetzer, die leisten viel mehr als wir. Wir gehen durch die offenen Türen und bedienen die Leute, die offen sind dafür. Und aus allen möglichen Kreisen, wenn ich euch erzählen würde, von der Gemeinde zur letzten Trompete zum Beispiel, was ich erlebt habe, dann da hättet ihr manches zu lachen, was Gott so in anderen Kreisen tut. Aber überall hat er seine Kinder. Und wir dürfen ihnen dienen mit dem kostbaren Wort und der Lehre, die der Herr uns geschenkt hat. Und zum Frieden beitragen, nicht zur Spaltung. So viel an euch liegt, seid in Frieden mit allen Menschen, sagt Paulus an anderer Stelle. Wir können das nicht verhindern, dass andere vielleicht mit uns keine Gemeinschaft mehr haben wollen. Das kennen wir ja auch, ne? Aber sie werden uns nicht hindern können, sie nach wie vor zu lieben. Und wo wir die Gelegenheit haben, ihnen Gutes zu tun, dann werden wir das auch tun. Ich hoffe, dass ihr mir alle von Herzen zustimmt. So, jetzt bleiben mir noch etwa 10 Minuten, hoffe ich, dass kein banger Blick zur Uhr geht. Ihr habt sie ja glücklicherweise da hinten hängen und nicht hier. In 10 Minuten möchte ich noch ganz kurz sagen, wie das jetzt weitergeht. Im Kapitel 4 zum Beispiel, da gibt es das Problem, dass man ein Problem mit jemand hat. Und da sagt Paulus in Vers 26, zürnt und sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Da haben wir so ein Problem unter Gläubigen vielleicht. Vielleicht hat mich da jemand beleidigt. Was soll ich da tun? Manchmal kann man das nicht sofort klären. Je schneller, desto besser. Aber eins sollten wir auf jeden Fall beachten. Bevor die Sonne untergeht, dürfen wir im Herzen keinen Groll mehr gegen diese Person haben. Manchmal können wir das nicht sofort klären, was da sich abgespielt hat. Aber im Herzen müssen wir frei sein, weil wir nicht wollen, dass eine Wurzel der Bitterkeit aufsprießt, weder in seinem Herzen noch in unserem. Wir wollen frei sein. Ich habe manche Gelegenheiten gehabt, Menschen, die, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie mir nicht sehr günstig gesonnen waren und auch manches übel erfahren haben, nach Jahren kamen sie zur Erkenntnis und haben gesagt, hör mal, das tut mir leid, was ich damals gemacht habe. Vergib mir doch bitte. Und da konnte ich ihnen sagen, ich habe dich schon lange vergeben. Ich habe da gar keinen Groll gegen dich. Ich habe das schon damals empfunden, das war nicht so angenehm für mich. Aber wieso sollte ich dir nicht vergeben, wenn ich daran denke, wie viel der Herr mir jeden Tag noch wieder vergibt? Ich lebe doch jeden Tag von der Vergebung des Herrn, von seiner Geduld. Ich wage auf jeden Fall nicht zu sagen, dass es einen Tag in meinem Leben gibt, wo keine Sünde gewesen wäre. Tatsünden vielleicht nicht, aber Gedankensünden, Unterlassungssünden, da gibt es eine große Vielfalt. Und ich lebe von der Geduld des Herrn. Und so wollen wir miteinander umgehen. Seht, das bedeutet das. Die Liebe des Herrn erfüllt uns. Wir ertragen uns in Liebe und wir vergeben von ganzem Herzen. Wir sagen es dem anderen aber erst, wenn er es erkannt hat. Denn sonst wird die Sache noch schlimmer. Wenn ich jemand sage, dass ich ihm vergeben habe, das ist mir vor kurzem passiert, dass mir jemand geschrieben hat und hat gesagt, ich habe dir wirklich vergeben. Und ich habe ihm wieder geschrieben, du, das ist ja wunderschön, aber ich weiß gar nicht, was du mir vergeben hast. Und daraufhin wurde er ganz böse. Ich sage, das ist nicht die Art der Vergebung. Aber von Herzen vergeben, sofort um Christi willen. Und da kommen noch andere Dinge dort in Epheser 4 und auch in Kapitel 5. Und dann fängt Kapitel 5 an, wie diese Liebe sich auswirkt. Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringer und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Da haben wir's. Seh mal, was Paulus vorher schreibt. Von der Größe Gottes, von seiner Liebe, von der Liebe des Herrn. Jetzt sagt er, seid Nachahmer. Ja, wie ist das denn möglich? Ja, durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Diese Kraft, die Gott uns schenkt. Und in Liebe wandeln heißt, das soll eigentlich das Hauptkennzeichen unseres Wandels, unserer Praxis sein. Diese Liebe Gottes, die Liebe zu den Geschwistern, die Liebe auch zum Verlorenen. Dass alles, was wir tun, aus dieser Herzenshaltung heraus geschieht. Wir wollen das Beste für den anderen. Wir suchen, ihm das zu geben, was er braucht. Und das können wir natürlich nur, wenn wir die Bedürfnisse des anderen auch kennen. Das heißt, wenn wir keine Gemeinschaft pflegen, untereinander, und damit meine ich jetzt nicht nur die Zusammenkünfte hier, das gehört natürlich dazu, sondern auch in der Woche. Wenn wir uns nicht miteinander austauschen, wenn wir nicht die Bedürfnisse, die geistlichen Bedürfnisse des anderen, vielleicht auch materielle Bedürfnisse, wenn wir das nicht kennen, wie wollen wir da Liebe üben? Und da will ich jetzt mal uns alle fragen, inwieweit wird das jetzt auch von uns praktiziert? Gastfreundschaft. Wie oft laden wir Geschwister ein? Oder Telefon mal anklingeln? Oder WhatsApp, ja, das ist natürlich ein bisschen kurz, ja, mit WhatsApp. Also ein bisschen mehr Zeit sollte man schon füreinander haben, aber ist ja immerhin mehr als gar nichts. Aber kennen wir einander? Wissen wir, was der eine oder andere auf dem Herzen hat? Was ihm oder ihr Not bereitet? Da ist doch nicht nur eine Person für zuständig oder zwei. Zusammen Halt pflegen, Austausch, um füreinander und wenn möglich auch miteinander zu beten. Und das Vorbild ist der Herr, wie er sich hingegeben hat. Und das geht dann so weiter, da kommen also viele Beispiele und am Ende dann von Kapitel 5 oder gegen Ende heißt es dann, ihr Männer, Vers 25, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die die Flecken nur runzlag. Da greift Paulus wieder das Thema von Kapitel 1 auf. Ne? Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Versammlung muss zubereitet werden, ohne Flecken und all diese Dinge. Und das tut der Herr. Und so soll die Liebe der Männer ihren Frauen gegenüber sein. Wie Christus die Gemeinde, die Versammlung geliebt. Er hatte ein Ziel damit. Hier wird das deutlich, was ich eben schon andeutete. Die Liebe will das Wohl des anderen und natürlich auch, dass gewisse Dinge vielleicht ausgemerzt werden, verlassen werden. Gewisse Verhaltensweisen werden abgelegt, andere werden angezogen. Kolosser 3, ja, Vers 12, zieht nun an, als Geliebte Gottes, herzliches Erbarmen und all diese Dinge. Dafür ist die Liebe des Herrn unser Vorbild. Dürfen wir auf ihn schauen? Er hat es uns vorgemacht. Seht, und wenn wir das so sehen und daran denken, dass bevor Paulus das den Männern sagt, nach diesem, wir alle sollen lieben, 5 Vers 1 und 5 Vers 29, dazwischen steht dann die Geistesfülle. Werdet voll Geist. Und da wird das uns mitgeteilt, wie diese Liebe sich auswirkt. Und damit komme ich zum Schluss. Indem ihr zueinander redet, im Psalmen, geistlichen Liedern und so weiter, zueinander. Singen und spielt dem Herrn in euren Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Das ist es. Seht mal, die Geistesfülle hängt davon ab, dass wir zueinander reden, nicht übereinander. Zueinander. Und zwar nicht über Fußball und wer jetzt Weltmeister wird, in erster Linie, ich meine, ich habe nichts gegen einen Bruder, den das auch interessiert, manche Schwester auch schon mal, aber das soll nicht unser Hauptgegenstand sein, sondern geistliche Lieder, da haben wir ja so einen tollen Liedschatz, oder Psalmen werden genannt. Das heißt, wir beten miteinander. Psalmen sind Gebete und ist auch das Loblied Gottes. Und Psalmen erzählen auch die großen Taten Gottes im Leben der Gläubigen. Das heißt, wenn wir zueinander finden, wenn wir uns besuchen, können wir auch mal Erlebnisse weitergeben, die wir selber mit dem Herrn erlebt haben, um den anderen zu ermutigen. Wage es mit dem Herrn, das gehört dazu. Immer ein Lied im Herzen. Wir können nicht immer laut singen, aber im Herzen jederzeit. Und einander unterwürfig. Das heißt, den anderen höher achten als uns selbst. Wem das schwerfällt, ja, dem rate ich nur, den Herrn zu bitten, ihm mal zu zeigen, wer er selber ist ohne den Herrn. Dann werden wir ganz schnell klein in unseren Augen und der andere viel größer. Aber indem wir uns vorstellen, dass der Herr auch für unseren Bruder und für die Schwester, auch wenn sie vielleicht nicht groß in Erscheinung treten, man auch nichts Besonderes von ihnen weiß, er hat auch für sie sein Leben gelassen, dass wir so einander annehmen, uns freuen über den anderen, uns unterordnen, damit der andere gefördert wird. Ihr Lieben, dann brauchen wir uns keine Sorge mehr zu machen im Hinblick auf die Zukunft unserer Versammlung. Und auch im Hinblick auf die Zukunft unserer Kinder und derer, die uns am Herzen liegen. Wenn Menschen, die uns kennen, in uns etwas vom Wesen Christi erkennen, werden sie zum Nachdenken kommen. Die werden sich nicht alle bekehren, aber sie werden doch erkennen, dass wir anders sind. Und sie werden auch darüber informiert, warum wir anders sind. Und wenn sie uns fragen, wegen der Hoffnung, die in uns ist, wie es in 1. Petrus 3 heißt, dann können wir Rechenschaft abgeben von dieser Hoffnung und ihnen den Weg zu unserem Herrn zeigen. Ihr Lieben, ich wünsche uns das alles, dass die Liebe des Herrn uns mehr und mehr erfüllt und vorwärts treibt. Dass das, was wir tun, ob es im Verborgenen ist, vom Gebet angefangen, ja, manche Dienste, die kaum einer sieht, oder ob es in der Öffentlichkeit ist, durch Vorträge vielleicht, oder Traktat verteilen, das nimmt man ja auch wahr, auf der Straße oder am Büchertisch oder wo immer wir tätig sind, dass es die Liebe des Herrn ist, die uns erfüllt. Dass wir einfach überwältigt sind von dem Mann auf dem Obersaal, von dem Mann auf Golgatha, auf dem, der uns als das geschlachtete Lamm in Offenbarung 5 begegnet und vor dem sich alles niederbeugt und ihn anbetet. Du bist würdig, das Buch zu nehmen. Du bist würdig, du allein. Und ich wünsche es für mich persönlich, wie auch für uns alle, dass wir wieder neu ergriffen werden von diesem wunderbaren Herrn. Und dass wir neu dankbar sind, dass wir ihn jetzt noch bezeugen können, als unseren persönlichen Herrn und Heiland und auch als den, der eines Tages wiederkommt, um sein Reich in Besitz zu nehmen, aber vorher, um seine Braut zu sich zu holen. Und ich hoffe, dass wir alle mit Freuden darauf achten.